Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Am Anfang, liebe Gemeinde, steht eine Frage. Eine dieser Fragen, die Menschen immer wieder stellen. Manchmal laut, manchmal kaum hörbar im eigenen Innern. Woher kommt das eigentlich alles? Woher kommt diese Welt, dieses Leben, diese unglaubliche Fülle von Dingen, die wachsen, sich bewegen, entstehen und wieder vergehen? Wer sich darauf einlässt, merkt schnell, wie tief diese Frage reicht. Ein Spaziergang durch einen frühlingshaften Park genügt schon. Mandelblüten. Ein Vogel zieht seine Kreise, Kinder lachen, Menschen gehen ihren Wegen nach. Das Leben ist da, mit einer Selbstverständlichkeit, die zugleich ein großes Rätsel bleibt. Und viele Menschen beginnen genau an diesem Punkt über Gott nachzudenken. Sie sehen das Leben, das sie umgibt, und fragen sich, ob hinter dem Allem ein Ursprung stehen könnte. Sozusagen der Blick auf die Welt öffnet den Gedanken an einen Schöpfer. Doch sobald wir beginnen, über Gott zu sprechen, geschieht etwas, ich nenne es mal, Bemerkenswertes. Unsere Sprache greift sofort zu Bildern. Manchmal eröffnen diese riesige Freiräume, manchmal neigen sie zu engen Führungen. Wir sprechen von Gott als Vater. Wir beten das Vaterunser. In biblischen Geschichten erscheint Gott als König, Hirte, finde ich ja selbst persönlich sehr sympathisch, als Schöpfer. Fast unbemerkt benutzen wir eben dabei dieses kleine Wort, wir sagen er. Sprechen vom Herrn, wenn wir Gott meinen. Damit stehen wir in einer langen Geschichte des Glaubens. Generationen vor uns haben Gott in diesen Bildern beschrieben, die eben aus ihrer Lebenswelt stammen. Bilder von Schutz, von Autorität, von Verantwortung. Bilder, die eben stark von der jeweiligen kulturellen Identität geprägt waren. Und manchmal bleibt dabei eine Ahnung bestehen. Diese Bilder, die wir benutzen, vielleicht auch benutzen müssen, reichen nie aus. Sie berühren etwas, das größer ist als jeder Ausdruck, jedes Symbol, mit dem die Sprache unseres Glaubens lebt. Menschen greifen zu diesen Gleichnissen und Bildern, um sich einem Geheimnis anzunähern. Darum kennt die Bibel eben so viele, eben auch unterschiedliche Gottesbilder. Jedes dieser Bilder aber eröffnet nur eine ganz kleine Teilperspektive, eine Facette von Gott. Und Gott bleibt immer der, der eine Weite eröffnet. Und das sollen diese Bilder eben auch ermöglichen. Und manchmal geschieht es, dass in dieser Reihe der meist so vertrauten Bilder ein anderes auftaucht. Ein Bild, das vielleicht ein bisschen erst einmal hakt, das unseren Blick verändert, weil es aus einer verengten Sicht herausführen kann. Ich rede von der Weiblichkeit im Glauben. Es geht also im Grunde um die Hälfte der Menschheit. Gerade erst liegt der Weltgebetstag hinter uns. Über Kontinente hinweg haben eben meist Frauen Gottesdienste vorbereitet, Texte geschrieben, Lieder ausgewählt, Gebete formuliert. Ein weltweites Netz ist entstanden oder aktiviert worden. Und viele erleben diesen Tag als ein starkes, weibliches Zeichen der Verbundenheit. Und mich beeindruckt jedes Jahr wieder dieser internationale, kreative, von Frauen gestaltete Reichtum unseres christlichen Glaubens. Allerdings, dieser Realität hängt die kirchliche Wahrheit oft hinterher. Und wie tief die Fragen damit verbunden sein können, das können wir sehen, wenn wir zum Beispiel mal in die anglikanische Kirche schauen, wo eine britische Bischöfin gewählt wurde und ein großer Teil der anglikanischen Welt dagegen opponiert hat. Und das im 21. Jahrhundert. In Deutschland, ja, wer ist es denn, der die katholischen Gemeinden trägt? Es sind Frauen, die das kirchliche Leben gestalten, zum Großteil. Sie organisieren, sie begleiten, unterrichten, besuchen, beten, gestalten. Ohne dieses Engagement, glaube ich, ist die katholische Kirche in Deutschland, ja, sie würde kaum noch funktionieren. Und dennoch bleibt ihnen das Priesteramt verschlossen. Und in der orthodoxen Kirche mag man ja noch nicht einmal überhaupt daran denken, dass das möglich sein könnte. Die Traditionen sind so festgefügt, dass Veränderungen schwer denkbar sind. Solche Spannungen zeigen, dass es dabei um mehr geht als kirchliche Organisation. Ich glaube, die Frage reicht viel tiefer, denn sie berührt unser Bild von Kirche und eben, sie berührt doch eigentlich unser Bild von Gott. Welches Bild von Gott trägt und prägt meinen eigenen Glauben? Ja, die Bibel hat die vertrauten Bilder des Vaters und des Herrn. Aber gleichzeitig öffnet sie immer wieder eine andere Perspektive. Und dann erscheint Gott in einer, ja doch, überraschenden Nähe. Ein sensibler Blick auf biblische Überlieferung macht da deutlich, wie weit hier diese Sprache ist. Gott bleibt größer als jedes Bild. Kein Wort kann ihn vollständig beschreiben. Und darum kennt eben die christliche Tradition auch diese anderen Bilder. Gott als Quelle des Lebens. Gott als Freundin des Lebens. Gott als die, die das Leben schützt und will. Und je genauer wir hinschauen und hören, desto deutlicher wird es, dass diese Bilder nicht konstruiert werden, nein, sondern dass sie aus einer ganz unmittelbaren Lebenswelt und Erfahrung der Menschen kommen. Eine Erfahrung, die ihn eigentlich schon von klein an geprägt hat. Eben die Erfahrung von Familie, von Schutz, von Sorge füreinander. Bilder, die wir Menschen als Frauen und Männer aus unserem eigenen Leben kennen. So wie auch Jesaja übrigens. Der Prophet beschreibt ein Bild, das in der Bibel, sag ich mal, jetzt nicht so häufig vorkommt, aber dennoch eine besondere Kraft oder gerade deshalb eine besondere Kraft entfaltet. Ich lese also aus dem Buch Jesaja aus dem 66. Kapitel. Freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt. Freut euch mit ihr alle, die ihr über sie traurig gewesen seid. Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes. Denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an ihrer vollen Mutterbrust. Denn so spricht der Herr. Siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Da werdet ihr saugen, auf dem Arm wird man euch tragen und auf den Knien euch liebkosen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr werdet sehen und euer Herz wird sich freuen. Und euer Gebein soll grünen wie Gras. Dann wird man erkennen die Hand des Herrn an seinen Knechten und den Zorn an seinen Feinden. Wenn wir diese Worte des Propheten hören, dann stehen sie in einer langen Geschichte der menschlichen Trostsuche. Menschen haben zu allen Zeiten versucht zu verstehen, wie Trost entstehen kann. Manche Traditionen suchen den Trost darin, zu ertragen, die Gegenwart einfach so anzunehmen, wie sie ist. Wir können sie ja ohnehin nicht ändern. Die prophetischen Texte der Bibel gehen offensichtlich einen anderen Weg. Sie sprechen von Trost als einer Kraft, die Veränderung eröffnet. Trost bedeutet hier nicht nur das Gegebene ertragen, sondern eine Zukunft zu sehen, die bereits in der Gegenwart Gestalt gewinnen kann und möchte. Gerade im Jesaja-Buch ist Gott selbst derjenige, der tröstet. Sein Trost gilt Jerusalem, gilt seinem Volk, das Zerstörung erfahren hat. Und Trost heißt hier, Gott heilt, Gott baut auf. Er eröffnet einen neuen Anfang. Darum steht dieser Text eben auch gerade so in den letzten Kapiteln, fast am Ende des Jesaja-Buches, wie ein Ausblick auf eine erneuerte Schöpfung. Gott bleibt nicht beim Alten stehen. Er schafft Zukunft. Und darin liegt ja die besondere Kraft dieses Trostes. Er richtet Menschen auf, gibt ihnen innere Festigkeit und ermutigt sie, sich selbst in diese Bewegung der Hoffnung hineinzustellen. Und wie er das tut, das haben christliche Kirchen scheinbar mehrheitlich vergessen oder verschwiegen. Stellen wir uns für einen Moment vor, wir wären schon ganz nahe bei Ostern. Die langen Wochen der Passionszeit liegen schon, ja, nicht hinter uns, aber am Horizont beginnt sich bereits etwas zu verändern. Die dunkleren Farben dieser Zeit verlieren ein wenig von der Schwere, als würde sich langsam eben dieser hellere Ton darüber legen. Und in der alten Kirche hat man das gespürt. Und deswegen nannte man eben diesen Sonntag Letare, freut euch. Ein kleines Osterfest mitten auf dem Weg zum Kreuz. Es ist also so, als würde ein Moment, ein Fenster aufgehen. Die Fragen und die Mühen des Lebens sind nicht verschwunden, aber die Hoffnung auf neues Leben beginnt bereits aufzuleuchten. Und genau in diese Stimmung hinein spricht ja unser Prophet sein Wort. Freut euch mit Jerusalem. Nach Verlust, nach Mangel, nach Unsicherheit. Der Trost, von dem er spricht, wächst aus dieser Erfahrung heraus. Und doch öffnen sich in seinen Worten, öffnet sich eine Zukunft. Ihr werdet es sehen und euer Herz wird sich freuen. Die Freude ist noch nicht vollständig sichtbar, aber sie kündigt sich schon an, wie das erste Licht des neuen Tages. Und um eben diese Hoffnung zu beschreiben, greift er zu diesem Bild, das ja eigentlich überhaupt nichts Besonderes ist. Nein, es ist im Grunde genommen sowas von völlig normal. Er spricht von einer Mutter, die ihr Kind trägt und nährt, es aufnimmt und tröstet. Ein Bild von Nähe und Fürsorge, von einer Zuwendung, die doch so menschlich ist, dass sie oft gar nicht auffällt. Genau so beschreibt unser Prophet Gottes Handeln. Und Gottes Trost schafft einen Raum, in dem Menschen eben wieder aufatmen können. Ein Raum, in dem Vertrauen wachsen darf, ebenso oft ohne Worte, einfach weil jemand da ist. Und wenn ein Mensch sich getragen weiß, ja, dann verändert sich doch was. Wer spürt, dass jemand da ist, der ihn hält, erfindet neue Kraft. Dann wird das Leben wieder weit. Dann wächst die Zuversicht, den eigenen Weg zu gehen. Darum ruft der Prophet inmitten einer verletzten Wirklichkeit dennoch. Freut euch. Weil Gottes Nähe schon begonnen hat, das Leben zu verwandeln. Und wir bekommen eine Ahnung davon, wenn wir, so wie gestern, eine junge Familie hier begrüßen und ein neugeborenes Kind taufen. Wenn wir Mütter und Väter begrüßen. Wenn wir Gottesdienste feiern, von und mit Frauen gestaltet, evangelisch, katholisch, ökumenisch, Predikantinnen, Pfarrerinnen und natürlich Ehrenamtliche. Was wäre wohl, wenn wir mehr von dieser weiblichen Sprache des Glaubens lernen und entdecken könnten? Vielleicht würde dann etwas wachsen, das wir oft vermissen, eben dieses Vertrauen darauf, dass sich die Welt verändern kann. Vertrauen darauf, dass auch wir selbst etwas verändern können, weil wir für uns einstehen, weil wir für andere einstehen, weil wir spüren, dass es richtig ist, das zu tun. Weil wir davon erzählen, was geschehen kann, Wenn wir einfach unsere Augen und Sinne öffnen und entdecken, wie viel mehr das Leben ist, das wir um uns herum entdecken, bestaunen und das uns nach Gott fragen lässt. Denn in solchen Momenten verändert sich etwas, manchmal fast unbemerkt. Vielleicht haben wir erst gestern einen kleinen Menschen ermutigt, der morgen schon groß geworden ist und Großes bewegen wird. Vielleicht haben wir gestern mit einem Wort, mit einem Zeichen der Solidarität, mit einem einfachen Dasein jemanden aufgerichtet, der morgen seine Stärke wiederentdeckt. Und über all dem steht, liebe Gemeinde, diese Zusage, die eben auch unseren Predigttext prägt, dass Gottes Nähe uns gilt, dass seine Fürsorge größer ist als all unsere Angst und dass wir nie wirklich Mutterseelen allein sind. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.